Ihr hört das freie Senderkombinat auf FSK 93,0 und es ist jetzt genau eine Woche her, dass das Bundesverfassungsgericht den sogenannten Mietendeckel in Berlin gekippt hat. Und deswegen sind wir verbunden mit Johannes, der ist Mieter und Jurist. Und mit ihm wollen wir ein bisschen sprechen über diese Entscheidung, was das bedeutet und wie die vielleicht auch von der juristischen Seite her einzuschätzen ist. Hi.
Hi.
Zum Anfang, der Mietendeckel. Kannst du vielleicht kurz erklären, was das eigentlich war oder was das Ziel, der Zweck von diesem Mietendeckel gewesen ist?
Ja klar, also der Mietendeckel, der sollte in Berlin, also es war eine Regelung des Landes Berlin, das hier reagiert hat, die reagieren sollte auf die exorbitanten Mieten hier in Berlin. Das ist ja kein Geheimnis, dass die durch die Decke gingen und dem sollte eben sozusagen ein Deckel drauf gesetzt werden. Und das hat so funktioniert nach diesem Landesgesetz oder sollte so funktionieren, dass eben tatsächlich Höchstpreise, Höchstquadratmeterpreise festgesetzt wurden für Mietwohnungen. Das gab dann eine gewisse Staffelung, also manche durften noch etwas teurer sein, da kam zum Beispiel drauf an, ist das ein Altbau, ist der saniert, welche Ausstattung gibt es und so weiter, und er galt auch nicht für Neubauwohnungen. Genau, aber das war sozusagen die zentrale Idee dieses Gesetzes, dass man die Mieten eben deckelt, anstatt sie, wie das eben sonst durch diese Preisbremse, die wir sonst kennen, anstatt das an die ortsübliche Vergleichsmiete zu setzen. Das heißt, da nicht mehr Vergleichsmiete zu tun, sondern wurden wirklich absolute Höchstpreise gesetzt und zu hohe Mieten wurden dann auch ab November angepasst.
Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht entschieden und vielleicht kannst du kurz mal skizzieren, was das Bundesverfassungsgericht da entschieden hat letzte Woche.
Das Bundesverfassungsgericht hat letztlich entschieden, dass das Land Berlin diese Regelung oder dieses Gesetz überhaupt nicht hätte erlassen dürfen, also unzuständig war für den Erlass des Gesetzes. Und dann war es sozusagen auch schon vorbei, denn wenn die Zuständigkeit fehlt, dann muss man sich auch nicht weiter Gedanken darüber machen, ob dieser Eingriff in die Vermieterrechte gerechtfertigt war und so weiter. All das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Die sozialen Erwägungen haben auch keine Rolle gespielt. Es gab eben keine Abwägung, sondern es wurde eben gesagt, dass allein der Bund für solche Regelungen zuständig ist und dass Land Berlin eben dem Land Berlin die Zuständigkeit fehlt. Und das war die Entscheidung.
Und wie wurde das begründet?
Also das ist tatsächlich nicht ganz unkompliziert. Anders als man zunächst auch vielleicht denkt, wenn man hört Zuständigkeit, unzuständig, ach ja, das ist eine klare Sache, so klar war es dann nicht. Der Bund hat die Zuständigkeit für das sogenannte bürgerliche Recht. Das ist sozusagen das Recht aller Vertragsverhältnisse, Miete, Kauf und so weiter. Diese Gesetzgebungskompetenz hat der Bund. Oder es ist eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz, um genau zu sein. Das heißt, der Bund kann die Regelungen erlassen und soweit er abschließende Regelungen trifft, dürfen die Länder auch selbst keine Regelungen mehr erlassen. Wenn er allerdings Raum lässt für weitere Landesregelungen, dann können die Länder sozusagen in diese Lücke hineingehen und eigene Regelungen erlassen. Und das war sozusagen die erste Frage. Hat der Bund das sozusagen abschließend geregelt oder lässt die Regelung des Bundes Raum für weitere eigene Landesregelungen? Das war die eine Frage sozusagen. Also diese Gesetzgebungskompetenz für das bürgerliche Recht wurde die abschließend ausgeübt. Die zweite Frage, eigentlich interessanter und deutlich kürzer behandelt vom Bundesverfassungsgericht, ist, dass es auch einen weiteren Gesetzgebungstitel gibt, und zwar den für das Wohnungswesen. Und diese Kompetenz steht allein den Ländern zu. Das heißt, und darauf hatte das Land Berlin sich auch primär gestützt, die haben gesagt, es kann ja sein, dass ihr das bürgerliche Recht regeln dürft, wir dürfen aber das Wohnungswesen regeln. Und die Regelung in Berlin funktionierte ja auch nicht so, dass praktisch das Vertragsverhältnis unmittelbar geregelt wurde, sondern es wurde eben, wie man sagt, eine öffentlich-rechtliche Konstruktion gewählt, in der sozusagen höhere Mieten verboten wurden. Man hätte sich dann sozusagen an die Verwaltung wenden können und eine Anpassung der Verträge erzwingen können. Das war also eine etwas andere Regelungsstrategie, dass es dann im Ergebnis ähnliche Wirkung hat. Das ist so, aber es gibt eben zwei Fragen sozusagen bei dieser Zuständigkeit. Und die eine ist, hat der Bund wirklich mit der Mietpreisbremse insbesondere das Mietpreisrecht abschließend geregelt im Rahmen des bürgerlichen Rechts? Frage 1, kann man so oder so sehen. Und Frage 2 ist, was ist mit dem Gesetzgebungstitel Wohnungswesen? Also selbst wenn der Bund das abschließend geregelt hat, könnten die Länder das immer noch auf den Gesetzgebungstitel des Wohnungswesens greifen und dort eben eigene Regelungen treffen. Und da käme es dann auch nicht mehr darauf an, ob der Bund das irgendwie abschließend gemeint hat oder so. Das ist eben eine eigene Gesetzgebungskompetenz der Länder. Genau. Mhm. Das war sozusagen die Ausgangssituation. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann zum einen gesagt, naja, der Bund hätte das eben abschließend geregelt, hätte ja fast eine Mietpreisbremse gemacht, dass die nicht funktioniert, sozusagen geschenkt. Er hat es trotzdem geregelt und dementsprechend bliebe da kein Raum für Landesregelung. Das kann man sicherlich auch schon anders sehen. Und zum Zweiten hat er das im Bereich des Wohnungswesens das Mietpreisrecht ausgeschlossen und hat gesagt, Wohnungswesen, das meint überhaupt nicht die Höhe der Miete, sondern das betrifft von vornherein nur öffentlich geförderten Wohnraum. Und das ist eigentlich ein bisschen die Krux des Urteils. Und da macht es sich das Bundesverfassungsgericht dann doch sehr einfach und behauptet das mehr oder weniger nur. Das ist irgendwie, dass dieser Titel, Gesetzgebungstitel Wohnungswesen, der hätte sich eben mit der Zeit so entwickelt und das sei die Staatspraxis, dass eben das die Mietpreishöhe nur im BGB geregelt wird und eben nicht bei den Ländern geregelt werden darf. Das soll die Staatspraxis sein. Das ist natürlich sehr problematisch, mit einer Staatspraxis die Zuständigkeitsverteilung zu begründen. Also ein bisschen auf der Hand, ne? Nur durch die Tatsache, dass sozusagen der Bund irgendwas auf eine bestimmte Art und Weise macht und die Länder vielleicht in dem Bereich eine Zeit lang nicht regeln, soll ihnen dann die Zuständigkeit verloren gehen für so einen Bereich. Also das ist schon ein problematisches Argument.
Es ist, also ich hatte das Gefühl, auch in der öffentlichen Wahrnehmung hat so eine Einschätzung überwiegt von, naja, das war nun mal so ein schöner Versuch, aber ging halt nicht mit der Verfassung und so. Also du hast eben schon gesagt, es ist problematisch. Ja, wie würdest du die Entscheidung beurteilen?
Also zum einen, dass dann diese etwas resignierende Reaktion kommt, das ist ja auch verständlich, ne? Bei einer Zuständigkeitsfrage, da ist es dann so, dass man denkt, man sich so, ah ja, Zuständigkeit fehlte. Das ist dann so, da kann man nicht viel machen. Das ist ja was ganz anderes, als wenn das Bundesverfassungsgericht jetzt gesagt hätte, so doll dürfen die Grundrechte der VermieterInnen aber nicht eingeschränkt werden. Da wäre natürlich ein Aufschrei. Es hätte einen Aufschrei gegeben. Und der ist ausgeblieben bei einer Zuständigkeitsfrage. Und das mag auch sein, dass das Bundesverfassungsgericht das deshalb dann ganz gerne auf der Zuständigkeits- oder der zweite Senat, um genau zu sein, das auf der Zuständigkeitsebene sozusagen abgefrühstückt hat. Genau, und diese Differenzierung von Wohnungswesen und bürgerlichem Recht, in der liegt sozusagen die Vorstellung zugrunde, dass es praktisch einmal den Bereich des freien Marktes gibt, in dem Wohnungen eben frei finanziert werden und dementsprechend dann auch frei vermietet werden, ohne dass der Staat da sozusagen grundsätzlich eingreift. Und das ist alles ein Vertragsverhältnis zwischen Vermieter und Mieter, in dem das alles stattfindet, in dem sich Vermieter und Mieter auf Augenhöhe begegnen, dass das dann in der Realität nicht so ist, ist klar. Aber das ist sozusagen die Idee dahinter, dass es diese Zweiteilung zwischen einem freien Wohnungsmietmarkt und einem sozusagen öffentlichen Markt, in dem Wohnungen vom Staat gebaut werden. Und da kann man dann auch sozusagen Preisbindung auf Landesebene machen. Da wäre das dann. Und diese Zweiteilung, hatte ich ja schon gesagt, die ist gewissermaßen ein bisschen künstlich. Also das Bundesverfassungsgericht sagt an anderer Stelle in dem Urteil selbst, die Anteile zwischen öffentlichem Recht und privatem Recht im Mietrecht, die wechseln ständig. Und was das Bundesverfassungsgericht dann aber macht, ist nicht die Konsequenz ziehen und zu sagen, na gut, dann gibt es eben Raum für beide Arten von Möglichkeiten, sondern dann sagt das Gericht eben, naja, in letzter Zeit wurde es eben so gemacht, dass man die Preise im BGB geregelt hat, ausschließlich im BGB geregelt hat und sagt dann, man habe sich gegen die Wohnraumzwangsbewirtschaftung entschieden, irgendwann zwischen den 60er und den Nullerjahren sozusagen mit verschiedenen Gesetzesnovellen, da haben man dieses Konstrukt der Zwangsbewirtschaftung über Bord geworfen, sich für die soziale Marktwirtschaft entschieden. Und da sieht man auch schon, dass diese Entscheidung natürlich sehr wohl eine politische, und zwar sehr konservative Komponente hat. Das fällt einem bei einer Zuständigkeitsfrage nämlich direkt auf. Es wäre einem natürlich direkt aufgefallen, wenn das eine Grundrechtsabwägung gewesen wäre. Aber bei Zuständigkeiten gibt es diese Abwägung nicht und dann ist es eben deutlich weniger augenfällig.
Ja, vielen Dank. Also das war die Entscheidung in der Sache. Also sozusagen die Beurteilung des Bundesverfassungsgerichts war, das Land Berlin habe da keine Zuständigkeit gehabt, das zu regeln. Ein anderer Aspekt des Urteils ist ja, was ist die Folge davon? Also was bedeutet das konkret für dieses Gesetz? Was bedeutet das konkret für die Mieterinnen? Vielleicht könntest du dazu auch noch kurz was ausführen.
Genau, gerne. Also grundsätzlich ist es eben so, wenn ein Gesetz für verfassungswidrig erklärt wird, dann ist es von Anfang an nichtig. Das ist sozusagen der Regelfall. Das heißt aber nicht, dass das in jedem Falle auch immer so sein muss. Das Bundesverfassungsgericht hat da eben doch einen erheblichen Spielraum und kann im Grunde mehr oder weniger frei darüber entscheiden, ob es ein Gesetz einfach von Anfang an für nichtig erklärt oder ob es da meinetwegen Übergangsfristen oder Ähnliches macht. Und das ist auch durchaus so, dass das Bundesverfassungsgericht das häufig macht. Warum ist das jetzt hier wichtig? Es ist wichtig für diejenigen Mieterinnen, die sozusagen begünstigt waren durch diese Regelung, denn die haben jetzt über ein Jahr deutlich niedrigere Mieten zahlen müssen nach dem Mietendeckel, hatten aber in ihrem Vertrag weitgehend die hohe Miete stehen. Und das können große Unterschiede sein. Also als ich hier in Berlin eine Wohnung gesucht habe, da gab es Wohnungen, da war der Preis nach Mietendeckel 400 Euro und der Preis, der im Mietvertrag steht, 1200, 1300. Also gigantische Unterschiede, die sich dann auf ein Jahr eben auf 10.000 Euro oder so hochsummieren. Dementsprechend, da sieht man, macht es einen großen Unterschied. Das Bundesverfassungsgericht, wie es das jetzt getan hat, für rückwirkend für ungültig erklärt und damit die Mieterinnen diese gesamten aufgelaufenen Schulden auf einen Schlag nachzahlen müssen. Oder ob es gesagt hätte, naja, angesichts dieser sozialen Härte schaffen wir hier eine Übergangsregelung oder mildern das ab oder sagen eben, es gilt erst ab jetzt. Und jetzt hängt man eben, sind die Mieterinnen natürlich abhängig von dem Wohlwollen ihrer Vermieter. Und die Bonovia beispielsweise, das ist eine Wohnungsvermietungsgesellschaft, die hat beispielsweise darauf verzichtet, diese aufgelaufene Forderung einzutreiben. Aber andere haben das nicht getan. Also die Deutsche Wohnen beispielsweise. Und da gab es zum Teil also eine E-Mail von einer Hausverwaltung hier in Berlin, die ging auch schon durch die Medien. Da heißt es, zu früh gefreut, wie Sie sicherlich auch schon wissen, wurde das Gesetz zum Mietendeckel gekippt. Wir fordern Sie hiermit auf, bis spätestens zum 23.04.2021 jegliche Mietminderung nachzuzahlen. Sollten wir bis dahin nicht die vollständige Nachzahlung Ihres Mieterkontos erhalten haben, werden wir es unverzüglich in unseren Rechtsbeistand übergeben, was Ihnen weitere Kosten verursachen wird. Des Weiteren vergessen Sie nicht, Ihre Staffelmieterhöhung der letzten Monate zu berücksichtigen und dies in Ihrer Rückzahlung zu beachten. Der Satz ist fett gedruckt. Zusätzlich schlagen wir Ihnen vor, das Mietverhältnis so schnell wie möglich zu beenden. Solche Mieter brauchen wir nicht. Und diesen Leuten, die ihre Wohnung eben so verwalten, denen hat das Bundesverfassungsgericht hier völlig freie Hand gegeben. Durch die Entscheidung in der Rechtsfolge.
Ja. Ich weiß nicht, sind dir vielleicht irgendwelche Beispiele bekannt, wo das Bundesverfassungsgericht da anders entschieden hat? Also kennst du Fälle, in denen das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, nein, das Gesetz ist nicht von Anfang an nichtig, sondern wir sagen, es ist zwar nichtig, aber die Rechtsfolgen finden erst ab jetzt statt. Ist dir da irgendwas bekannt vielleicht?
Also es gab es auf jeden Fall beispielsweise bei Studienplatzbewerberinnen und Bewerbern, weil es eben da auch eine Härte bedeutet hätte, wenn man da rückwirkend Sachen geregelt hätte und Studienplätze anders verteilt hätte. Und es gibt es öfters auch tatsächlich mit Rücksicht auf Haushaltserwägungen des Bundes dann beispielsweise. Also das gibt es. Ich habe jetzt nicht hier irgendwie Entscheidungen mit Aktenzeichen parat, aber das ist nicht völlig ungängig. Das gibt es auch. Wo gab es das noch? Ach, na, ein Beispiel ist beispielsweise Strafe im Strafvollzug. Das wurde früher alles nicht durch Gesetz geregelt, der Strafvollzug, sondern durch Verwaltungsvorschriften. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, so geht's nicht, hat aber trotzdem diese Verwaltungsvorschriften, die den Strafvollzug geregelt haben, für einen Übergangszeitraum aufrechterhalten, ja, damit der Strafvollzug sozusagen überhaupt geregelt ist, bis eine gesetzliche Regelung getroffen ist. Das wäre jetzt so ein Beispiel, wo ich auch einen konkreten Fall sehe.
Das heißt, es ist im Endeffekt, eigentlich wäre es jetzt auch nicht so unüblich gewesen zu sagen, okay, die Rechtsfolgen gelten nicht rückwirkend, sondern erst ab jetzt.
Es wäre auf jeden Fall ohne weiteres möglich gewesen und man hätte sich mit dieser Frage ja schon auseinandersetzen können. Und ich kann auch gerne vorlesen, was das Bundesverfassungsgericht zu dieser Frage sagt. Das dauert auch nicht lang.
Gerne.
Für eine von der grundsätzlichen Regelung in 95 Absatz 3 abweichende Unvereinbarkeitserklärung besteht kein Anlass. Das war's.
Mhm.
Also, und da hätte man sich ja schon vielleicht ein paar Sätze mehr gewünscht.
Ja.
Selbst mal unabhängig davon, zu welchem Ergebnis der Senat dann gekommen wäre.
Vielen Dank, ey, für diese Einschätzung. Was mich noch interessieren würde, du hast es eben schon angesprochen, als du gesagt hast, das Bundesverfassungsgericht oder genauer gesagt der zweite Senat. Ich kann mir vorstellen, wenn das Bundesverfassungsgericht entscheidet, wirkt das eher wie sozusagen eine Institution. Aber der zweite Senat ist ja in der Vergangenheit auch schon mit, sagen wir mal, umstrittenen Entscheidungen aufgefallen. Vielleicht kannst du dazu auch noch ein bisschen was sagen oder vielleicht auch zur personellen Besetzung dieses zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts.
Ja, also der zweite Senat ist in der letzten Zeit vor allem durch die Entscheidung zu Staatsanleihenankäufen der EZB, wo das Bundesverfassungsgericht, der zweite Senat dann so weit gegangen ist, dem EuGH Willkür vorzuwerfen und sich an das Urteil eines EuGH gesagt hat, dass sozusagen die deutsche Staatsgewalt sich an das Urteil des EuGH in dem Fall nicht halten müsste, weil es willkürlich ergangen sei, sehr weit politisch aus dem Fenster gelehnt und sich auch und auch eben Öl in bestehende Konflikte gegossen. Er agiert in dem Fall und auch jetzt in diesem Deckelfall insoweit bedenklich, dass er sich irgendwie nicht bewusst zu sein scheint der politischen Tragweite von seinen Entscheidungen. Dass diese Folgen nicht vernünftig mit einbeziehen, das ist natürlich schon die Aufgabe eines Verfassungsgerichts, auch politisch zu denken. In dieser EuGH-Entscheidung, das ist ein noch klareres Beispiel als hier, das ist natürlich eine Steilvorlage für Regierungen, für die Regierung in Polen beispielsweise, in Zukunft auch zu sagen, ja, jedes EuGH-Urteil muss man ja nicht beachten, wie das Bundesverfassungsgericht ja auch dargestellt hat in dem Urteil zu den EZB-Anleihekäufen in Deutschland. So. Und da liefert man eben eine Steilvorlage.
Ganz kurz vielleicht nochmal, ja. Wenn du sagst EuGH-Entscheidung, vielleicht nochmal EuGH, was ist das eigentlich? Oder vielleicht, wenn du nochmal ganz kurz ausführen könntest, was das für eine Entscheidung war und worum es da ging, das wäre total super.
Genau, also es ging darum, dass die Europäische Zentralbank ja zur letzten Schuldenkrise angefangen hatte, massiv Staatsanleihen aufzukaufen. Und dem wurde ja sozusagen entgegengehalten von Leuten wie Lucke, der damals die AfD mitbegründet hat, das sei ja jetzt das sei eine gemeinsame Verschuldung der Union, sowas sei in den Verträgen nicht zugelassen worden und deshalb sei das alles rechtswidrig und nichtig. So, für diese Frage ist dann grundsätzlich der Europäische Gerichtshof, also der EuGH, zuständig, weil es ja darum geht, sozusagen, ob die Europäische Union ihre Kompetenzen überschritten hat oder ob man das so machen konnte. Der EuGH hat dann geurteilt, das konnte man so machen. Und hat sozusagen gesagt, naja, die Einwände, die ihr da habt, Deutschland, die greifen sozusagen, die in Deutschland vertreten werden, die greifen sozusagen nicht durch. Auch in Deutschland war das ja nicht einhellige Meinung. Die einen haben es so gesehen, die anderen haben es so gesehen. Das Bundesverfassungsgericht hat es anders gesehen als der Europäische Gerichtshof, was an und für sich kein Problem ist. Der Europäische Gerichtshof hat es dann eben entschieden. Also hätte man sagen müssen, okay, der Europäische Gerichtshof hat es entschieden, das Thema ist durch. Wir waren anderer Auffassung, schade. Dabei hat es der zweite Senat aber nicht belassen, sondern stattdessen gesagt, die Entscheidung des EuGH sei willkürlich. Und Willkür ist ungefähr der schwerste Vorwurf, den du dann im Recht erheben kannst, sozusagen nämlich völlig ohne jede sachliche Grundlage und sozusagen so wie gewürfelt. Und ich hatte ja schon gesagt, das wurde damals sehr stark diskutiert, war sehr umstritten, auch unter Juristinnen und Juristen. Und vor dem Hintergrund dem EuGH da Willkür vorzuwerfen, das war wirklich ein starkes Stück, ein ziemlicher Skandal. Und ähnlich wenig Fingerspitzengefühl beweist der zweite Senat jetzt eben auch mit dieser Mietendeckelentscheidung, also sowohl in der Rechtsfolge als auch aber in dieser Zuständigkeitsbegründung, denn zu sagen, naja, wir haben mal in den letzten Jahrzehnten eine Tendenz zu immer mehr Markt gehabt, dementsprechend hat der Staat sich sozusagen in dieser Möglichkeit oder die Länder haben sich damit in der Möglichkeit gegeben, wenn sie über die Zeit nicht genutzt haben. Das ist auch in der Konsequenz, ist die Entscheidung eben verheerend für viele Mieterinnen. Und in der Begründung, sowas muss man dann schon sehr gut begründen und das ist hier nicht geschehen. So, zur Besetzung hattest du noch gefragt. Ne? Ja, also ich würde sagen, es ist relativ einhellige Beurteilung unter Juristinnen und Juristen, dass der zweite Senat ist einfach erstmal juristisch deutlich schwächer besetzt ist als der erste. Also die Entscheidungen oft so ein bisschen, naja, eben weniger durchdacht, weniger abwägend, weniger Fingerspitzengefühl und auch Feingefühl für bestehende Konfliktlinien hat. Und dann gibt es auch noch einzelne umstrittene Personalien. Das beste Beispiel dafür ist wahrscheinlich Peter Huber, der eben vorher Ministerpräsident des Saarlandes, Ministerpräsident, glaube ich, auf jeden Fall irgendeine politische Funktion des Saarlandes wahrgenommen hat für die CDU und extrem lange im Grunde nicht mehr juristisch, sondern nur politisch gearbeitet hatte. Und da kann man dann natürlich schon fragen, ob das in dem Fall dann die beste Besetzung ist. Aber das würde ich auch mal, genau, das jetzt an einzelnen Leuten festzumachen, das wäre auch nicht richtig. Nach außen erkennbar ist auf jeden Fall, dass sich da irgendwie so eine Rechtsprechungslinie durchsetzt, die schon sehr, sehr kritikwürdig ist.
Ja, wir haben gesprochen mit Johannes, Jurist und Mieter aus Berlin. Vielen Dank, dass du nochmal so aus einer juristischen Brille auch nochmal einen Blick darauf geworfen hast, auf den Mietendeckel in Berlin, beziehungsweise ja, dessen Aufhebung durch das Bundesverfassungsgericht. Vielen Dank dir.
Ja, sehr gerne.